Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Bibeltraining. Und ich freue mich, dass ihr da seid und auch heute euch das Wort mit euch teilen werde. Und hoffe, dass ihr dort auch gesegnet seid mit dem Wort, was ich heute durch den Heiligen Geist, durch Wort Gottes verkünde. Und bevor wir anfangen, möchte ich gerne kurz zusammen mit euch beten. Jesus, ich danke dir, Herr, für diesen wunderbaren Tag. Danke auch für diese Möglichkeit, das Wort weiterzugeben, Herr. So segne heute diesen Bibeltraining und auch die Gemeinschaft und auch zu Hause, Herr, dass du diese Menschen dort berührst und auch den Zuschauer berührst und jeden einzelnen, Herr, der gerade zuschaut, Herr. In Jesus' mächtigen Namen. Amen. Ja, also heute geht es um das Thema Leitung und Reife. Und ich denke, jeder Christ, der wirklich im Geist wandelt, würde sich selbst zu sich sagen, ich möchte geistlich reif sein, ich möchte geistlich effektiv sein und ich will so sein, wie Gott mich haben will. Es ist schön, diesen Wunsch, diesen Verlangen zu haben, aber es wird nur dann Wirklichkeit werden, wenn man sein Leben auf bestimmten Grundlagen aufbaut. Gottesfürchtige Leiterschaft ist immer die Frucht geistlicher Reife. Es braucht also nur mehr als nur eine Kanzlei, ein Mikrofon oder auch Zuhörerschaft, um ein treuer Hirte zu sein. Tatsächlich stellt sich hier die Frage einer großen Gefahr, der geistlichen Gefahr für den Leib Christi. Wenn man unvorbereitete oder unreife Gläubige in die Gemeindeleitung drängt oder sie früh an diese Aufgabe heranlässt. Es ist aber auch gefährlich für den unreifen Gläubigen, der eine solche Leitung anstrebt. Und Apostel Paulus wusste um diese Gefahren und er nahm sie in eine Liste der Qualifikation für Gemeindeleiter auf. Und er betonte die Notwendigkeit der geistlichen Reife und schrieb, und nicht ein Neubekehrter, damit er nicht eingebildet wird und in die Verdammnis des Teufels fällt. Und bei mir im Elberfelder Übersetzung heißt statt eingebildet aufgebläht. Also nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht wird und in die Verdammnis des Teufels fällt. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 6. Was sehen wir hier genau? Paulus beschreibt im 1. Timotheus die Gefahren. Und eine der großen Gefahren für den Aufseher, der stolz ist, ist Demut ein wesentlicher Bestandteil der Qualifikation. Und das griechische Wort für Neubekehrung oder Neubekehrter ist Neophutos. Und es kommt nur im Neuen Testament vor. Und im außerbiblischen Kontext oder im außerbiblischen Bereich bedeutet es im Griechischen, eine neue Pflanze oder einen neuen Baum zu pflanzen. Und daher ist hier eher metaphorisch das Ganze zu betrachten. Ein Ältester darf zum Beispiel nie im Christus neu getauft werden, damit er nicht eingebildet wird. Würde man ihm diese Führungsrolle einsetzen, wäre er der Versuchung des Stolzes ausgesetzt. Und das würde bedeuten, dass ihn, wenn man ihn in einer angesehenen oder in einer etablierten Gemeinde wie Ephesus einsetzen würde, dass er dieses Stolz in einem Stolzzustand verfallen würde. Paulus hat hier genau diese Liste für uns genannt mit diesen ganzen Schwachheiten. Und wir sehen es auch im 1. Titus und diese Qualifikation fehlt nämlich hier. Und wir können auch hier sehen, dass im 1. Titus diese Tatsache fehlt, dass die Gemeinden auf Kreta relativ neu waren, ja, und aus neuen Gläubigen bestanden. Und in diesem Fall würde quasi diese Einsetzung jüngerer Bekehrter in die Leitung nicht so leicht zu einem Stolz führen, weil eben hier die Mitältesten ebenfalls neu waren. Lass uns das Wort nochmal eingebildet anschauen. Das Wort eingebildet kommt aus dem griechischen Wort tuphoeo, das sich von einem Wurzelwort Rauch abbildet oder ableitet. Und das Verb bedeutet, sich aufblähen wie eine Rauchwolke. Und wenn man einen Neubekehrten in eine geistliche Führungsposition bringt, ist man geneigt, ihn aufzublähen, seinen Kopf in die Wolken zu stecken. Das ist das Wort, was hier mit gemeint ist. Und das würde ihn in eine große Gefahr bringen, eben in die Verdammnis des Teufels zu fallen. Das Wort bedeutet nicht, dass ein Mensch von Satan verurteilt wird, denn die Bibel stellt ihn nicht als Richter dar, sondern vielmehr bedeutet dieses Wort, dass der stolze Mensch in das gleiche Gericht fällt wie der Teufel, das Gott über Satan verhängt hat. Und auch der Kontext in diesem Zusammenhang deutet darauf hin oder legt darauf aus. Das Urteil oder die Verurteilung des Teufels war also quasi eine Degradierung. Ihr kennt die Geschichte und sie spricht davon, dass er aus einer hohen Position aufgrund seines sündigen Stolzes herabgeschickt worden ist. Also er wurde aus dem Himmelreich verworfen. So steht es im Wort. Und das ist die Gefahr, die den Menschen erwartet, der eine geistliche Führungsposition gebracht wird, bevor er dazu bereit ist. Und in Sprüche 16,18 wird hier gewarnt, Hochmut kommt vor dem Verderben und ein hochmutiger Geist vor den Straucheln. Also es war der Stolz, der Satan zu Fall brachte, und er gab sich halt nicht damit zufrieden, der ranghöchste Engel zu sein, sondern versuchte, sich Gott eben zu erheben. Und in Jesaja 14, 12 bis 14 könnt ihr nachlesen, es gibt dort fünfmal "Ich will". Und es zeigt deutlich seinen Stolz. Ja, ihr könnt dort nachlesen. Und infolgedessen wurde Satan, der das Siegel der Vollkommenheit besaß, voll Weisheit und vollkommener Schönheit war. Im Hesekiel Kapitel 28, Vers 12, der auf dem heiligen Berg Gottes war und als gesalter Cherub, der bedeckt, Vers 14, diente und als Unwürdiger vom Berg geworfen worden ist. Vers 16. Und ihr könnt es auch in der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 9 nachlesen. Was mit Satan also geschah, könnte leicht einem unreifen Gläubigen passieren, der zum Ältesten erhoben wurde. Es ist also diese Gefahr, vor der Paulus Timotheus warnt. Das Gegenmittel gegen Stolz ist eben Demut. Und das ist das Kennzeichen eines geistlich reifen Leiters. In Matthäus 23, die Verse 11 bis 12. Und bevor wir uns mit den Eigenschaften befassen, die reife Christen und christliche Leiterschaft kennenzulernen oder kennzeichnen sollten, wäre es gut, dass wir die Einzigartigkeit zu betrachten. Betrachten sollten wir aber auch damit das übernatürliche Element, das geistliche Element, wie christliche Reife und Leiterschaft ihre Quelle in einer persönlichen Beziehung mit dem lebendigen Christus und auch durch den Heiligen Geist und im Licht der besonderen Offenbarung, nämlich das Wort Gottes, in der Bibel finden sollten und im Einklang stehen. Und ich habe euch 6 Unterscheidungsmerkmale mitgebracht. Und natürlich gibt es auch sehr viele Unterscheidungsmerkmale, aber ich habe aufgrund des Zeites hier auf 6 Unterscheidungsmerkmale beschränkt. Lass uns den ersten Punkt anschauen. Der erste Punkt ist dieser: Christliche Reife und Leiterschaft unterscheiden sich durch das Wesen der Position eines Leiters als Diener im Gegensatz zu der säkularierten Welt, also in einer weltlichen Welt. Christus hat dies bei mehreren Gelegenheiten nachdrücklich erwähnt. Du kannst es im Lukas Kapitel 22, die Verse 24 bis 27 durchlesen und in Markus Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Und unabhängig von der Position, die man auch im Haus oder in einer Gemeinde haben sollte oder einnimmt, gilt der biblische Grundsatz immer, dass es nur einen gibt, der die Nummer eins ist. Und das ist Jesus Christus. Und er ist es, der im Leben der Gemeinde den Vorrang haben sollte, auch in deinem Leben als oberste Priorität stehen sollte. Im Johannes Kapitel 13, die Verse 13, im Kolosser 1, die Verse im Kapitel 18 und im Johannes Evangelium 13, Vers 9 und im 3. Johannes Verse die 9 und 11. Unterordnung ist die Autorität und Führung Christi ist eine der Kennzeichen einer Leiterschaft. Punkt Nummer 2 ist die christliche Reife und Leiterschaft unterscheiden sich durch die Art und Weise ihrer charakterischen Anforderungen. Also die säkulare Welt, also die irdische Welt mag vielleicht von den moralischen Werten und Charakter sprechen, aber ihnen fehlen bestimmte Charaktereigenschaften, die streng christlich sind, wie die Unterwerfung unter die Herrschaft Jesu Christi, völliges Vertrauen in die Lehre der Heiligen Schrift und die in 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 2 bis 7 und in Titus 1, die Verse 7 bis 9 ausgeführten Eigenschaften. Diese fehlen nämlich in der säkularisierten Welt. Punkt Nummer 3. Christliche Reife und Leiterschaft sind unverwechselbar, was ihre Quelle betrifft. In der Heiligen Schrift wird die besondere Fähigkeit, ein christlicher Leiter zu sein, ausdrücklich als das Ergebnis der Gabe Gottes oder der Gabe des Geistes erklärt. Während alle Christen, die an Verantwortung haben, in bestimmten Funktionen zu leiten, also als Eltern, als Erziehungsberechtigter, als Sonntagslehrer oder auch als Mitglieder einer Gemeinde oder einer Gesellschaft, gibt der Heilige Geist, der Geber der geistlichen Gaben. Im 1. Korinther, Verse 12, die Kapitel 12, dem Vers 7, eine besondere Gabe der Leiterschaft, wie in Römer, Kapitel 12, die Verse 6 bis 8 beschrieben ist. Lass uns den Römerbrief, Kapitel 12, Vers 6 betrachten. Wir haben verschiedene Gaben und je nach der uns gegebenen Gnade. Und wenn die Gabe die Prophetie ist, muss der Betreffende sie entsprechend seines Glaubens und des Wort Gottes einsetzen. Vers 7 ist es der Dienst, so muss er dienen. Ist es die Lehre, so muss er lehren. Und in Vers 8 ist es Ermahnung, so muss er ermahnen. Ist es der Beitrag, so muss er dies mit Aufrichtigkeit tun. Ist es Leitung, so muss er dies mit Fleiß tun. Und ist es Barmherzigkeit, so muss er es mit Freude und Fröhlichkeit tun. Leiterschaft ist also eine Gabe, die der Heilige Geist wie alle geistlichen Gaben souverän zum Zeitpunkt der Erlösung verleiht. Und wenn eine Person durch das Taufwerk Jesu oder das Taufwerk des Geistes mit dem Leib Christi verbunden ist oder wird im 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 12 und 13, und diese Gabe des Geistes rüstet jeden Gläubigen für den Dienst im Leib aus. Punkt 4. Christliche Reife und Leiterschaft unterscheiden sich in ihrer Befähigung. Der christliche Charakter, der aus biblischer Sicht erforderlich ist, ist ein gottgefälliger Leiter zu sein. Und das hat seine Quelle in einer persönlichen, beständigen Beziehung zu Jesus Christus, unserem Herrn. Er muss das Ergebnis einer Wort- und geisterfüllten, das heißt eines kontrollierten Lebens sozusagen, lebend sein. Im Kolosser 3, Verse 16, in Epheser Kapitel 5, 18, kannst du es nachlesen. Und das zu einem durch Christus veränderten Leben führt. Paulus schrieb diejenigen, die nach Heilung durch Gesetz oder Gesetzlichkeit strebten. Im Galater Kapitel 2, Vers 20 heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt worden und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt im Körper führe, lebe ich um der Treue des Sohnes Gottes willen, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. In Galater 2, Kapitel 2, Vers 21 heißt es, ich stelle die Gnade Gottes nicht beiseite, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommen könnte, dann wäre Christus umsonst gestorben. Leiterschaft erfordert große Weisheit, Leiterschaft erfordert Ausdauer und Kraft. Aber der christliche Leiter kann immer auf die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist versorgt werden und die bleibende Gegenwart des Erlösers kann er darauf zählen, weil der Heilige Geist wird dir immer zur Seite stehen und dir helfen. Punkt 5. Der christliche Leiter und Reife zeichnet sich durch Ehrgeiz und Motivation aus. Ein Ehrgeiz ist ein starker Wunsch, ein Verlangen, etwas zu erreichen oder ein bestimmtes Ziel zu verwirklichen. Und der Unterschied zwischen weltlichem und göttlichem Ehrgeiz liegt in der Art des Ehrgeizes. Zu dem weltlichen Ehrgeiz zählt Ruhm, Ansehen, Position, Macht. In dem göttlichen Ehrgeiz steht effektiver Dienst, Liebe, Hingabe oder Gottes Ehre. Und in diesen Motiven hinter dem Ehrgeiz kann ich euch hier diese zwei Unterschiede zeigen. Im 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 schreibt der Apostel Paulus, es ist eine glaubwürdige Aussage, wenn jemand nach dem Amt eines Aufsehers strebt, so ist das ein schönes, schönes Werk. Das Wort schönes aus dem griechischen Kalos bedeutet schön, nützlich, edel, lobenswert, vorteilhaft. Das er zu tun wünscht. Und das Wünschen im Deutschen bedeutet im Griechischen epitumeo. Epitumeo bedeutet sein Herz darauf setzen, sich danach sehnen, sich danach begehren. Es ist etwas tiefgründigeres Wort als im Deutschen. Und dieses Streben, Ehrgeiz, ein Ältester zu sein, eine Position der Leitung und Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen, ist tatsächlich ein Wunsch nach einem guten, edlem und einem göttlichen Werk. Aber der Apostel definierte dies als ein gutes Werk, weil das Frucht bringt, weil das ein Segen bringt. Das lenkt den Blick von der Position weg und auf die Funktion oder Verantwortung, die mit der Aufgabe verbunden ist. Aber so edel es aber auch klingen mag, so schön es aber auch klingen mag, wenn die Motive, ja, also die weltlichen Motive, Gedanken falsch sind, das heißt für Prestige, für Ruhm, für Stolz sein und ein schlaffes Ego aufzubauen, für Macht, Kontrolle und so weiter, dann kann das hier der Ärger befleckt und falsch sein. Ein klassisches Beispiel hierzu für einen guten Ärger, der durch egoistische Motive verdorben worden ist, finden wir in Markus Evangelium Kapitel 10, die Verse 35 bis 45 und in Lukas Evangelium Kapitel 22, die Verse 24 bis 30. Selbstsüchtige Motive, also nach Dominanz, persönlichen Zielen, Kontrolle, Lob und Prestige, die nicht wirklich der vom Geist Gottes kommt oder geprägte Liebe einspringen, führen zu zu destruktivsten Verhaltensweisen im Leib Christi. Ein echtes Zeichen der Reife, das christliche Leiter brauchen, ist daher die Reinheit der Motive. Er muss rein im Herzen sein und frei von Gedanken, wie sie uns im Leben auch im Dienst von Paulus und seine Mitarbeitern vorgelebt werden. Das kannst du dir gerne im 1. Thessalonicher Kapitel 2 vom Vers 1 ablesen, durchlesen. Und der letzte Unterscheidungsmerkmal, Punkt 6, ist die christliche Reife und Leiterschaft zeichnet sich durch ihre Autorität ab. Die Autorität eines christlichen Leiters kommt von Christus selbst. Aber in seiner Verantwortung als Leiter ist er in zweifacher Weise ein Diener. A, er ist ein Diener Christi und handelt unter der Autorität und Leitung Christi. Christus ist der Oberhaupt der Gemeinde. Christus ist aber auch Der Höchste in deinem Leben, das heißt, er ist auch Oberhaupt über dich selbst. Der oberste Hirte und derjenige, der immer den Vorrang und die Verantwortung hat. Christliche Leiter haben also keine Autorität über sich selbst, sondern kommt von Christus selbst. B, der christliche Leiter soll denen, die er leitet, als Diener dienen. Er muss mit Demut, mit Hingabe, mit Liebe, muss er den anderen dienen. Dies wird von Paulus im 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 5, schön ausgedrückt. Denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus als Herrn und uns selbst als eure Sklaven. Das Wort Sklaven bedeutet im Griechischen doulos, was Knechte bedeutet. Das ist halt hier Hingabe als Knecht sein, als ein Sklave um Jesus willen. Und ich möchte euch zum Schluss ermutigen, in der Bibel wird Wachstum also vorausgesetzt, weil es die Natur von Gottes Schöpfung ist. Was Gott wächst, was Gott schafft, das wächst und gedeiht. Und das ist ein Merkmal von Gottes Schöpfung. Wachstum ist also ein Merkmal von Gottes Volk. In Hiob 8, Vers 7, im Psalm 1, Vers 92, 12 und 2, im 2. Korintherbrief 3 und 18. Zumindest sollte es also so sein. Das wird noch deutlicher, wenn wir all die Begriffe und Aktivitäten betrachten, die sich auf den Christen beziehen. Nachfolge, Erziehung, Veränderung, Lernen und so weiter. Tod und Verfall, eine Folge der Sünde, sind also abnormal. Was nicht wächst, ist entweder Sterben oder Tod. Und der absichtliche Mangel an Wachstum oder Reife ist für Gott abstoßend und wird von Gott getadelt. Jesaja 28, 9, im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 2, 14 und 20, in Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 14 und im Hebräer Kapitel 5, Vers 12. Und ihr kennt auch die Geschichte mit dem Feigenbaum, wo Jesus zu dem Feigenbaum spricht, der keine ertragbaren Frucht bringt oder Früchte bringt. Er spricht zu diesem Baum, dass er ihn abhaut und ins Feuer geworfen wird. In der Heiligen Schrift finden wir zahlreiche Beispiele für Männer, die Gott für seine Zwecke einsetzte, aber erst nachdem sie reifer geworden waren mit der Zeit. Der erste ist der Prophet Samuel. Er wuchs an Statur in der Gunst des Herrn und der Menschen. Im 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 26. Und der Prophet Johannes wuchs weiter und er wurde stark und nahm an Weisheit zu und die Gnade Gottes war auf ihm. Im Lukas Kapitel 2, Vers 40. Und wie im Samuel nahm auch Jesus, der vollkommene Gottmensch, Mensch und Gott, immer mehr zu an Weisheit und Gestalt und an Gunst bei Gott und den Menschen. Lukas Kapitel 2, Vers 52. Und der Apostel Paulus nahm immer mehr an Kraft und Kraft zu und verblüffte die Juden in Damaskus, indem er bewies, dass sein Jesus der Messias ist. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 22. Wir wollen keine geistlichen Kinder bleiben, die ständig in der Kindheit noch ausharren, stecken bleiben. Wir wollen nicht schwach, verletzlich und unreif werden. Wir wollen auch nicht Milch trinken, sondern wir wollen feste Nahrung zu uns nehmen. Ihr lieben Geschwister, wir wollen auch nicht unwissend über Gottes Wahrheit sein, denn wir wollen an Weisheit gewinnen, wie die Propheten. Wir wollen ein Nachahmer Jesu sein. Wir wollen ihn für alles, was er getan hat, was Jesus für uns getan hat, voll verherrlichen, in vollem Umfang. Wir wollen ihn in seiner ganzen Fülle schätzen, ihn ehren und ihn gründlich kennenlernen und lieben. Und wenn das dein Ziel ist, wie kommen wir dann dorthin? Wie reagieren wir auf das Wort Gottes in einer Weise, die diesen Fortschritt vorantreibt? Und ich möchte euch bitten, dass ihr zu Hause als Hausaufgabe euch ein Blatt nehmt und aufschreibt, was Jesus für dich in deinem Leben getan hat und was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen sind. Und wir hoffen, dass wir auch einen zweiten Teil haben können, wo wir noch ausgeprägter das Ganze hier vortragen können durch die Führung des Geistes Gottes. Ja, und ich wünsche es und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr könnt es nochmal zu Hause in Ruhe durchlesen, auch das Wort Gottes und auch die einzelnen Bibelstellen könnt ihr nochmal zu Hause durchlesen. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen gesegneten Sonntag. Habt eine tolle Woche.